Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Nun kommen wir zu Musik für einen Gast mit einer Zürcher Kulturinstitution. Zu Gast ist nämlich Ruth Binde, einst lange beim Diogenes Verlag, dann eigenständige Presse- und PR-Agentin für kulturelle Angelegenheiten und noch heute Kulturvermittlerin. Ruth Binde ist mit ihren Musikwünschen zu Gast bei Hans-Jörg Schulz.
Ruth Binde, Sie sind am 7. März dieses Jahres 80 Jahre alt geworden. Noch nachträglich herzlichen Glückwunsch dazu. Ich glaube, Sie können von sich sagen, es waren ziemlich spannende und ausgefüllte Jahrzehnte.
Das war es tatsächlich und ich bin froh und dankbar, dass ich sozusagen gesund und zufrieden so alt geworden bin, wobei ich mich im Grunde genommen nicht richtig alt fühle.
Nein, das merkt man Ihnen auch nicht an, das sieht man Ihnen auch nicht an. Sie wollten, haben Sie mir gesagt, eine Autobiografie nicht schreiben über dieses spannende 80-jährige Leben. Deswegen reden wir heute einfach ein bisschen über Ihre Biografie. Wenn ich mal mit dem Jahr 1957 anfangen darf, da suchte ein kleiner, aufstrebender Zürcher Verlag eine Mitarbeiterin und Sie haben sich damals einfach mal beworben.
Ich war damals in Bern und verlobt und mein Verlobter hatte eine Stelle gefunden beim Rhein Verlag in Zürich und ich war schon zweimal in Zürich gewesen. Zum ersten Mal im Bühnenstudio mit 16 und zum zweiten Mal als Buchhandelslehrtochter, wie das damals hieß. Und Zürich hat mir immer gefallen. Ich lebe inzwischen schon über 50 Jahre hier. Und ja, da sah ich das im Schweizer Buchhandel, habe mich beworben und siehe da, ich bekam die Stelle, aber auch im Nachhinein habe ich erfahren, dass ich die einzige Bewerberin gewesen bin.
Ja, und die Stelle war beim Diogenes Verlag, der damals gerade gegründet wurde. Und der Mann, der Sie eingestellt hat, war Daniel Kehl, der vor kurzem gestorben ist. Sie hatten ja da gleich einen ziemlich starken Einstieg beim Vorstellungsgespräch, weil Sie dem Verleger nachweisen konnten, dass Sie gerade ein Diogenes-Bändchen gelesen hatten, in dem Sie 22 Druckfehler entdeckt haben.
Das heißt, ja, das stimmt.
Sie sind eine Korrektorin.
Das war ich schon sozusagen, nicht gerade von Geburt aus, aber schon als halbes Kind. Denn mein Vater war Chefredakteur der Wochenzeitung Freies Volk und ich kriegte pro gefundenen Druckfehler 5 Rappen.
Eben Ihr Vater, der Politiker und Chefredakteur, der hat Sie Korrektur lesen lassen und das ist dann ja auch geblieben. Sie haben auch neulich gerade zum Geburtstag im Bund einen langen Artikel gegengelesen und selbst dort noch einen Druckfehler entdecken können. Da sind wir froh, dass wir es heute im Radio machen, da entdecken Sie bei mir wenigstens keine Korrekturfehler. Es ist ein Leben mit und für das Buch und für die Kultur geworden bei Ihnen. Das war Ihnen auch ein bisschen, glaube ich, vorgegeben. Ihre Mutter war auch Buchhändlerin und Ihr Vater eben Buchautor, Chefredakteur.
Ja, vor allem die beiden waren eigentlich Sekundarlehrer gewesen und haben dann, mein Vater hat sich für die Politik entschieden und wurde später auch Verleger von Karl Albert Losli zum Beispiel. Und meine Mutter hat dann auch die Lehrerstelle aufgegeben und hat eine kleine Buchhandlung eröffnet. Ich bin tatsächlich zwischen Büchern und Manuskripten aufgewachsen und zu Hause in meinem Zimmer, was ich als Büro eingerichtet habe, wimmelt es auch von Büchern und Manuskripten. Also ich bin der Sache treu geblieben.
Ja, das hat sich durch Ihr Leben durchgezogen. Und neben dem Ganzen mit den Büchern war Ihre erste große Liebe aber das Theater.
Das stimmt. Ich wollte mit 14 unbedingt Schauspielerin werden, nachdem ich Maria Becker als Jungfrau von Orléans zweimal gesehen hatte und den Schiller in ihrem Ton auswendig lernte, ihr Blumen schickte und lange hießen diese Blumen für mich die Maria Becker Blumen, dass ich Jahrzehnte später für sie Pressearbeit machen würde, beziehungsweise für ihre Schauspieltruppe, das hätte ich mir damals nie träumen lassen.
Eben, Maria Becker war eine, Gustav Knuth war so eine
ja,
Person.
Ja, das der wurde später hatten. Mein Lehrer am Bühnenstudio, zusammen mit Ellen Wittmann. Der hatte ich heimlich mit 15 vorgesprochen, hinter dem Rücken meiner Eltern, weil ihr Mann Adolf Manz, ich wusste, dass mein Vater ihn sehr verehrte. Und ich dachte, wenn Manz meinen Vater überzeugen kann, der nicht so an meine schauspielerischen Talente glaubte, dann kann ich vielleicht auch weitermachen.
Und dabei war auch als junge Frau, dass Sie ein Jahr lang nach London gehen konnten und dort zum Beispiel auch fast jeden Abend ins Theater. Und Sie haben dort sogar einen Briefwechsel mal aufgenommen mit dem berühmten Laurence Olivier.
Also Briefwechsel ist leicht übertrieben. Ich habe ihn auf der Bühne gesehen und schwärmte für ihn, auch für seine Frau Vivien Leigh, die habe ich auch gesehen. gesehen im Streetcar Named Desire, die Rolle, für die sie später im Film den Oscar bekam. Und da habe ich also überhaupt Stunden gewartet vor der Bühne mit anderen zusammen, bis die beiden, das war damals das Traumpaar in London des Theaters, bis die rauskamen und Programme signierten und so weiter. Ja, und ich dachte, sicher ist sicher. Fragen kann man immer. Ich habe Laurence Olivier einfach einen Brief geschrieben, ob er mir vielleicht einen guten Privatlehrer wüsste. Und dann hat er, ich war ja inzwischen schon in Zürich im Schauspielstudio, also im Bühnenstudio gewesen. Und dann hat er sehr, sehr sympathisch geantwortet. I'm afraid I do not know of any private teacher. Und hat mir dann zwei Schulen empfohlen. Und ich durfte als Belohnung, dass ich die Swiss Mercantile School gemacht hatte, durfte ich nachher noch 3 Monate lang in die Guildhall School of Music and Drama. Und ich muss sagen, ich fühlte mich in England so zu Hause, dass ich bitterlich weinte, als ich mit 17 dann nach Zürich zurückgehen musste, um meine Buchhandelslehre anzutreten.
Sie haben früh wirklich mit solchen Briefen auch, wie in dem Fall mit Olivier, ja auch einen gewissen Erfolg gehabt. Sie sind eine ausgesprochene Briefeschreiberin, darauf kommen wir später noch. Aber jetzt kommen wir mal zum ersten Musikwunsch. Das ist Frank Sinatra, I Did It My Way. Das ist ja programmatisch und das gleich am Anfang.
Ja, ich kann wirklich sagen, das steht für mein Leben. Ich habe es auf meine Weise gemacht und ich musste es so machen, wie es für mich gestimmt hat. Und ich glaube, ich habe auch meine Agentur so geführt, wie sie für mich gestimmt hat, wie sie für den Berufsverband zum Beispiel nie gestimmt hätte. Und ich wollte einfach nach wie vor Freude an meiner Arbeit behalten. Und das ist durch I Did It My Way gelungen.
And now the end is near. So I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the
Frank Sinatra, I did it my way. Ruth Binde, my way, das ist und war ihr Lebensmotto. Ich möchte gerne nochmal zu Ihrem Vorstellungsgespräch bei Diogenes vor 55 Jahren zurückkommen. Sie sind damals ja gleich engagiert worden. Sie waren am Anfang so eine Art Mädchen für alles, aber dadurch haben Sie ja wirklich dieses ganze Verlagsmetier eigentlich von der Pike auf gelernt, ohne ein Studium zu haben. Das war einfach by doing.
Ja, das galt aber auch für Daniel Kehl, denn er war ja auch ursprünglich Buchhändler. Und nur weil er es für einen Fehler gehalten hat, dass nichts von Ronald Searle auf dem Markt war, auf dem deutschen Markt, hat er sich die Rechte beschafft. Und das war sein erstes Buch, weil noch das Lämpchen glüht. Und als ich die Stelle antrat, sagten alle meine Bekannten und Freunde, was, du gehst zu Daniel Kehl? Der hat doch seinen Verlag unter dem Bett. Und es stimmte so halb. Er hatte zwei Zimmer in Untermiete bei der Bildhauerin Hildi Hess gemietet. Und er wohnte und arbeitete in einem Zimmer und daneben war ein kleineres Zimmer. Und ja, das war mein Büro. Und ich war 3 Jahre lang, war ich allein mit Daniel Kehl, kriegte 400 Franken Gehalt für halbtags. Das war nicht mal so schlecht. Und nach etwa, ich weiß nicht, 1 oder 2 Jahren kam er und sagte, Sie kriegen jetzt 50 Franken mehr. Der Steuerkommissär hat sich gewundert, dass ich so wenig Gehaltskosten habe.
Und aus dieser Anfangsgeschichte, aus diesem wirklich Verlag unter Bett, wie Sie sagen, ist ja eine ungeheure Erfolgsgeschichte geworden, an der Sie auch teilhatten. Und noch was Schönes war ja damals für Sie, Sie konnten relativ bald schon Ihre Liebe fürs Theater verbinden mit dem Verlag, weil Sie die Theaterabteilung des Verlags aufbauen konnten.
Ja, ja, er kam eines Tages, das war dann, ich musste mich später entscheiden, ich könne nicht mehr alles machen, kam er dann nach 3 Jahren, kam die erste weitere Angestellte dazu und der Verlag wuchs und ich war ja insgesamt 15 Jahre dort und eines Tages kam er und sagte, der Autor, der Name ist mir entfallen, er ist auch nicht berühmt geworden, hat ein Stück geschrieben, dass das Schauspielhaus Zürich spielen will und ich möchte, dass Sie mir einen Theaterverlag machen. Sag ich, Herr Kehl, ich bin mit der Pressearbeit und den deutschsprachigen Lizenzen mehr als ausgelastet in einer Halbtagsstelle. Dann sagt er, ach, Sie werden das schon schaffen, weil er wusste, dass ich lieber, ich weiß nicht, was machen würde, als irgendwas vernachlässigen. Und dann musste ich mir den ersten Vertrag zwischen einem Theaterverlag und einem Theater ausleihen, weil ich ja noch nie einen gesehen hatte. Und so fing das an. Und als ich 1972 den Verlag verließ, um mich selbstständig zu machen, hatte ich 130 Aufführungsverträge abgeschlossen und kannte sehr, sehr viele Intendanten und Dramaturgen im ganzen deutschsprachigen Raum. Und der Bestseller war Hans Weigels Molière-Übersetzung.
Ja, Hans Weigels Molière-Übersetzung. Daraus sind auch freundschaftliche Beziehungen ja gewachsen, wie häufig bei Ihnen. Friedrich Thorberg war auch so jemand, der im Verlag war. Also das scheint bei Ihnen häufig so gewesen zu sein, dass Sie so intensiv drin waren, dass aus diesen Arbeitsbeziehungen dann auch Freundschaftsbeziehungen wurden.
Das stimmt, wobei die Freundschaft mit Friedrich Thorberg stand zu Beginn eine Rüge, weil ich hatte ihm etwas korrigiert, weil ich ja auch redigierte und nicht nur korrigierte, sondern auch redigierte. Und er hatte George Mikes übersetzt für Diogenes. Er war nie selbst Autor des Verlags und da habe ich korrigiert. Er hatte gestanden statt er war gestanden. Und da kriegte ich einen sehr erbosten, aber sehr witzigen Brief von ihm und ich habe ihm in seiner Art zumindest versucht zu antworten. Und daraus hat sich dann tatsächlich ein Briefwechsel und eine Freundschaft ergeben. Und ich muss sagen, meine dicksten Briefwechsel sind mit den Wienern Weigel und Thorberg, weil wir waren alle drei leidenschaftliche Briefeschreiber. Wir haben manchmal geschrieben um des Schreibens willen und gar nicht unbedingt um irgendetwas zu besprechen.
Und vor 40 Jahren dann, also in der Mitte Ihres bisherigen Lebens, haben Sie wieder Neuland betreten, Frau Binde. Sie haben sich selbstständig gemacht und wurden Presseagentin damals. Was unterscheidet denn eine Presseagentin von einer Literaturagentin?
Ja, im Grunde genommen ist es einfach, aber ich muss sagen, die Journalisten haben es bis heute nicht begriffen, dass es nicht dieselbe Sache ist, sondern zwei völlig verschiedene Berufe. Eine Presseagentin, das muss man sich einfach vorstellen, wie ein Pressechef von einem Verlag, der halt da eben nicht angestellt ist, sondern einen Vertrag hat, einen Agenturvertrag. Und der macht die Pressearbeit. Und eine Literaturagentin, und ich würde sagen, die drei Besten sitzen in Zürich, die suchen für Manuskripte Verlage. Und die vertreten da amerikanische oder englische Verlage und sind verpflichtet, zumindest sollten sie das eben hinkriegen, dass sie die Werke der betreffenden Verlage im deutschen Sprachraum platzieren. Und das ist überhaupt nicht dasselbe. Mhm. Aber immer den Journalisten gefiel Presseagentin eindeutig nicht. Ich musste jedes Mal, wenn irgendwo irgendwas über mich stand, rief ich an und sagte, Entschuldigung, aber Sie sollten doch eigentlich wissen, ich sage es ja immer wieder, ich bin eine Presseagentin und keine Literaturagentin, aber es nützte nichts. Gerade jetzt wieder im Zusammenhang mit meinem 80. Geburtstag musste ich es wieder korrigieren.
Sie haben dann damals die Pressearbeit gemacht für renommierte deutsche Verlage, Hoffmann und Campbell war das zunächst.
Und ja, das fing an mit Hoffmann und Campbell. Ja. 10 Jahre lang habe ich Hoffmann und Campbell vertreten.
Ja, und dann kam der Fischer Verlag.
Ja, 6 Jahre Fischer und dann am Schluss noch 20 Jahre Heine.
Noch 20 Jahre Heine.
Zwischendurch mal kurz DTV.
Ja, ja. Und wenn wir nochmal beim Erklären sind, was Ihre Tätigkeit war, dann haben Sie also die Autoren dieser Verlage, die neue Bücher rausbrachten, da haben Sie versucht, dass diese Bücher zum Beispiel besprochen werden in der Neuen Zürcher Zeitung.
Genau, genau. Und das war auch die Lücke, die es mir erlaubte, überhaupt Erfolg zu haben. Das kann man sich heute nicht vorstellen, wo Verlage wie Hanser oder Rowohlt oder Surkamp oder Kiepenheuer ständig in den Medien sind, in Form von Besprechungen oder großen Artikeln über ihre Autoren. Das war damals 1972 völlig anders. Ich hatte eben den Eindruck, die seien untervertreten. Und daher habe ich geschaut, dass ich einen deutschen Verlag vertreten konnte. Und glücklicherweise konnte ich nicht nur in der Schweiz tätig werden, sondern auch in Österreich, was mir natürlich sehr gefallen hat.
Zu den Hoffmann und Campbell-Autoren, die damals durch Sie hierher kamen, gehörte eben auch Siegfried Lenz zum Beispiel. Der hat mal über Sie gesagt, ohne Ihre Vermittlung könnte man in der Schweiz nicht heimisch werden. Das heißt, Sie waren also indirekt auch sowas wie eine Botschafterin der Schweiz, eine Art Diplomatin.
Als Botschafterin habe ich mich eigentlich nicht gesehen. Ich würde sagen, ich war eher Botschafterin für Siegfried Lenz in der Schweiz. So umgekehrt.
Aber Sie haben in jedem Fall geschafft, dass er sich hier auch einigermaßen wohl und heimisch gefühlt
ja,
hat, dann, wenn er hier war.
Ja.
Kommen wir, Frau Binde, wieder zur Musik. Das nächste ist die große Oper, die Sie sich gewünscht haben. Wir können hier ja leider in dieser Sendung immer nur relativ kurze Stücke spielen und spielen etwas aus Don Giovanni, aus dem ersten Akt, 20. Szene. Sie sind eine Opernliebhaberin.
Ja, und zwar eigentlich seitdem ich mit 12 Jahren zum ersten Mal von meinem Vater mitgenommen wurde ins Berner Stadttheater, um die Zauberflöte zu hören. Und da war es um mich geschehen, kann ich sagen. Und wir haben auch jeden Sonntag um 10 gab es damals von Radio Beromünster eine Opernsendung. Die haben wir jeweils zusammen gehört. Ich saß am Boden, er saß am Tisch und sortierte die Zeitungen, schnitt Artikel aus für sein Archiv. Das ist eine meiner schönsten Erinnerungen.
Und wir hören jetzt ein Stück aus Don Giovanni.
Se ti piace, vi invita il mio signor. d'amor.
Das Maskentrio aus dem ersten Akt des Don Giovanni, Mozart gewünscht von Ruth Binde und gespielt vom Freiburger Barockorchester unter der Leitung von René Jacobs. Frau Binde, wir haben vorhin gesagt, dass Sie die deutschen Verlage in der Schweiz vertreten haben. Sie waren aber auch so ein bisschen was wie eine Vertreterin der Schweizer Literatur in Deutschland, weil Sie nämlich lange geschrieben haben, auch für das Börsenblatt des deutschen Buchhandels. Da konnten Sie dann auch Interviews mit Schweizer Autoren zum Beispiel platzieren und Meldungen und so. Welcher Schweizer Autor ist Ihnen denn aus heutiger Sicht besonders ans Herz gewachsen?
Das hängt eigentlich nicht mit dem Börsenblatt zusammen. Ich habe viel mehr über Verlage geschrieben als über Autoren. Mein erster Beitrag, und da bin ich vor Stolz beinahe geplatzt, ich weiß es noch genau, das war, als Adolf Muschk für den Ständerat kandidierte. Und ich hatte von einer früheren Pressearbeit für seinen Theaterverleger noch ein Foto von ihm und er beantwortete meine Fragen schriftlich. Und ich meine, wir kannten uns schon. Und dann ist das erschienen, Foto Muschk in der Mitte auf einer ganzen Seite, das Interview mit ihm und mein Name drunter. Und vorher hatte ich ja eigentlich nie richtig geschrieben. Der Chefredakteur, der mich da geholt hat, war früher Feuilletonchef der Welt am Sonntag, rief mich an und sagte, er wollte mich als seine Korrespondentin. Sag ich, ja, ich habe nur Leserbriefe geschrieben oder hier und da sonst was, aber nicht journalistisch. Ja, das können Sie schon und so weiter. Und dann eben, als das mit Muschk begann, da wurde ich dann schreibsüchtig. Ich habe dann jedes Wochenende an meiner alten Hemmers 3000 gesessen, die ich immer noch habe übrigens, und geschrieben. Und ich habe meinen Sohn, der damals ins Gymnasium ging, der musste mich korrigieren. Und ich habe nie einen strengeren Korrektor gehabt als ihn. Und nach einem Jahr war ich sicher genug, um zu wissen, was ist gut und was ist weniger gut. Und das ist ihm dann auch verleidet. Er kriegte dann mit der Zeit Honorar. Und dann mit der Zeit sagte er, du, Mami, ein Franken reicht jetzt auch nicht mehr. Und inzwischen war ich schreibsicher.
Sie sagen, Adolf Muschk war damals einer, über den Sie dann bald geschrieben haben. Sie haben ja dann später, das ist auch ein wichtiger Teil Ihrer Biografie, diese Veranstaltung im Bernhard Literär gemacht, wo auch all die Schriftsteller natürlich hinkamen, Thomas Hürlimann, Adolf Muschk und so die ganzen berühmten Schweizer Schriftsteller. Das war eine Veranstaltungsreihe, die Sie 19 Jahre lang Monat für Monat gemacht haben. Da waren Sie dann plötzlich so etwas wie eine literarische Intendantin geworden.
Im Grunde genommen kann man sagen, habe ich das Theater nie richtig verlassen, weder geistig noch ja fast auch physisch, denn ich hatte ja eben dann den Theaterverlag, besuchte Theater, ging dann, wenn ich auf Geschäftsreise war in Deutschland oder Österreich, jeden Abend natürlich mir was anschauen. Auch von dort her gab es schöne Freundschaften, wie zum Beispiel mit Michael Heldau oder vor allem mit Helene Thiemig, der Witwe von Max Reinhardt, die ich sehr verehrt habe, die ich immer besucht habe, wenn ich in Wien war. Und später kam, wie gesagt, das Bernhard-Theater mit dem Bernhard Literer dazu. Das war Grabowskis Idee, er möchte was für die Literatur tun. Und ich muss sagen, die zwei ersten Literäs, die waren ein bisschen merkwürdig. Immerhin hatte ich zur zweiten Veranstaltung schon Hermann Burger und Ralf Hochhuth beigesteuert. Aber es waren damals etwa 5 Autorinnen und Autoren auf der Bühne, es war schlicht zu viel. Und beim dritten Mal habe ich zu Grabowski gesagt, Herr Grabowski, lassen Sie mich das machen. Und er war eigentlich heilfroh, weil ich glaube, er war damals sehr mit Cats schon beschäftigt. Und für mich war das wirklich, als ob ich ein eigenes Theater hätte, zumindest für 1,5 Stunden. Ich war, wie man so schön im Dialekt sagt, ich war ein bisschen Tatschmeister gsi. Ich schaute, sind die Stühle richtig? Und man muss wissen, Autoren, wir wollen auf harten Stühlen sitzen. Meine Nachfolger im Zürich Literär, die haben weiche Sessel gehabt. Ich bin fast umgefallen und prompt setzen die Sachen. Ach, hier sitzt man so weich. Autoren brauchen harte Stühle, wenn sie lesen. Bernhard Literär war ja das eigentlich das Neue. Das waren Gespräche und kaum Lesungen, sondern Lesungen gab es dann nur als Kostproben. Und Peter Zeindler moderierte vom dritten Mal weg jeweils die 3 Gespräche. Es war immer 3 Autoren, ein Thema und eben Peter Zeindler als Moderator. Und ich machte das Programm und die Pressearbeit. Und es war eine tolle Arbeitsteilung. Eben, ich schaute, dass das Wasser auf dem... Niemand anders hätte daran gedacht als ich, dass die auch Wasser kriegen und zwischendurch was trinken zu können und alles solche Dinge oder dass sie die Blumen kriegten und so weiter und so fort. Und wenn es dann finster wurde und losging, das war einfach fantastisch. Das war die erfolgreichste literarische Veranstaltungsreihe der Schweiz und ich bin sehr stolz, dass es noch heute jetzt weiterlebt mit meinem Konzept von 1985 im Kaufleuten. Und es heißt jetzt Zürich Literär. Mhm.
Und Sie haben es, wie gesagt, 19 Jahre lang gemacht. 2004 war dann Schluss. Sie haben ja wahnsinnig viele Leute eingeladen. Gab es für Sie einen ganz besonderen Höhepunkt?
Also unvergesslich ist mir vor allem der Abend mit Sir Peter Ustinov. Das ist ein so unglaublicher Mensch, ich finde eigentlich fast keine Worte. Ich kannte ihn schon länger. Ich habe ihn kennengelernt durch die Issig-Kull-Tagung in Wengen, zu der mich mein damaliger Freund Giuseppe Santomaso mitgenommen hatte. Der, die eingeladen war, da waren Arthur Miller dabei und da war mit seiner Frau und da war auch der Dürrenmatt mit Charlotte Kerr und andere. Und es ging ein bisschen um das Intellektuelle, sich für den Frieden einsetzen sollten. Ustinov lud uns alle auch auf Jungfrau Joch ein und ich muss gestehen, es gibt herrliche Bilder von dort oben, die ich gemacht habe. Und Altmatov, der war auch dabei, der hing sich eine Kuhglocke um zum Beispiel. Und ich bin mit Ustinov in Kontakt geblieben und er ist mir zuliebe dann auch zur Genfer Buchmesse, er wohnte ja in der Romandie, gekommen und hat dort gelesen und signiert. Ich habe damals die Pressearbeit jahrelang gemacht für die Genfer Buchmesse und immer wieder versucht, ihn für den Bernhard Literär zu gewinnen, und zwar für den Abschluss der Saison, den sogenannten Bernhard Literär Extra. Das ist mir auch sehr spät gelungen, ein Jahr vor seinem Tod. Er war schon sehr schwer zuckerkrank und ist trotzdem gekommen, war im Rollstuhl und er war einfach fantastisch, diese 1,5 Stunden auf der Bühne, fast ein Selbstdarsteller natürlich. Und am Schluss hat er sage und schreibe 1,5 Stunden signiert. Die Schlange ging fast bis zum Theaterausgang. Und oben waren Stadtpräsident, Kritiker, Regierungsräte und so weiter beim Apero. Und ich bin alle 10 Minuten runtergegangen und versucht, ihn irgendwie loszuweisen. Es gelang mir nicht. Er hat 1,5 Stunden lang signiert. Ich habe nie vorher und nie nachher einen solchen Respekt und eine solche Hochachtung eines Autors für sein Publikum erlebt. Und er war ein Weltstar. Er hätte es nicht nötig gemacht. Reich Ranitzky zum Beispiel, der hat das abgelehnt, überhaupt zu signieren.
Ja. Ja, das ist eine schöne Erzählung. Jetzt kommen wir wieder zur Musik und hören einen, zu dem Sie ja auch ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt haben. Ruth Binde, zum deutschen Liedermacher Franz Josef Degenhardt. Wie ist denn diese Freundschaft zwischen Ihnen entstanden?
Als ich meine Presseagentur gestartet habe, das war 1972, war, wie wir schon gesagt haben, mein erster Auftraggeber war der Verlag Hoffmann und Campe in Hamburg. Und ein Jahr später kam der Roman Erstling des Liedermachers Franz Josef Degenhardt heraus. Der hieß Zündschnüre und wurde später auch verfilmt. Ich habe für Degenhardt in Zürich eine Pressekonferenz und eine kleine Lesetournee organisiert. Das war sehr erfolgreich. Für ihn was Neues, weil er war ja sonst immer als Liedermacher aufgetreten. Er war sehr zufrieden, wie gesagt. Und daraus ist eine Freundschaft entstanden, die jahrzehntelang gehalten hat. Und ich muss gestehen, dass ich, als ich von seinem Tod kurz vor seinem 80. Geburtstag hörte, am Ende letzten Jahres, war ich eigentlich sehr traurig und habe mit Spannung gewartet auf Nachrufe im Radio und geschaut in der Zeitung. Und ich war sehr enttäuscht. Es kamen verschiedene Nachrufe am Radio, aber nie hat man ein Lied von ihm dazu gespielt. Mhm. Und diese Lücke möchte ich jetzt füllen.
Wunderbar, das holen wir jetzt gerne nach. Franz Josef Degenhardt von der CD Sie kommen alle wieder oder mit dem Lied Der Lindenbaum, das wie so oft bei Degenhardt mit einer kleinen Erzählung beginnt.
Es gibt welche, die haben den Stall, aus dem sie kommen, verlassen. Einige ein für alle Mal. Aber manchmal kommt man wieder, kurz, schnuppert, guckt, schaut, ob die noch lebt, ob der noch da haust, ob dies noch da ist, das da noch steht. Hinter der Müllverbrennungsanlage, also von hier aus, sieht man ihn kaum. Da an der Autobahnbrücke drüben, da steht er noch immer, der Lindenbaum, der Lindenbaum. Ja, seine Zweige rauschen noch immer im stinkenden Westwind, ja und genau. Wenn Wagen über die Brücke jagen und die jagen ja immer außer im Stau, außer im Stau. Jahre fast ist er, Napoleon heißt es, pflanzte ihn an. Turnvater Jan, der war es gestern, morgen ist sicher der wieder dran, der wieder dran. Ob da ein Tor war und doch ein Brunnen, naus her zu meiner Zeit jedenfalls nicht. Ich habe auch niemals in seine Rinde ein liebendes Wort oder sowas geschnitzt oder sowas geschnitzt. Ein paar Mal gewiss, doch hab ich gesessen unter der Linde an diesem Ort und dachte, was hab ich bloß hier verloren? Wie komme ich bloß von hier schnell fort? Von hier schnell fort. Nun bin ich länger als manche Stunde fort von hier, no Sir, ich fänd keine Ruhe. Nicht unter der Linde, nicht unter der Brücke, bin ja bloß auf Besuch, genauso wie du, genauso wie du.
Franz Josef Degenhardt, der Lindenbaum. In Musik für einen Gast auf DRS2 wurde der deutsche Liedermacher gewünscht von der langjährigen Zürcher Presseagentin für Literatur und Kultur Ruth Binde. Frau Binde, Degenhardt ist vor kurzem gestorben, Sie haben es gerade erwähnt. Er hat ja immer relativ links politisiert. Sind Sie es auch?
Tja, daraus mache ich eigentlich keinen Hehl.
Und wie ist es mit Ihren Autoren? Haben Sie oft mit Autoren über Politik gesprochen? Auch mal gestritten?
Es ist eigentlich eine schwierige Frage.
Oft sind ja die Intellektuellen also, eher auf der ähnlichen Linie, nehme ich mal an, wie Sie.
Eigentlich haben wir mehr, sagen wir mal, über wirtschaftliche Probleme oder die Verlagsszene. Es waren eigentlich mehr praktische Erwägungen oder wie man besser Bücher an den Mann oder die Frau bringen könnte. Ich muss gestehen, ich bin nicht der philosophische Typ. Also dazu stehe ich auch. Und vor allem muss ich sagen, politisch habe ich mich vor allem natürlich in den letzten Jahren für die Neuauflagen meines Vaters Fritz Schwarze eingesetzt. Da war ich mehr als beschäftigt und da habe ich Autoren kaum noch getroffen. Es ist ja doch auch 8 Jahre her, seitdem der Bernhard Litterer auf Wunsch von Peter Zeindler, der wollte aufhören, haben. Und ich habe gesagt, es kommt für mich nicht in Frage, jemanden anders zu suchen. Und da haben wir beide zusammen aufgehört.
Sie sagen, über die wirtschaftliche Situation haben Sie viel geredet. Sie sind noch etwas anderes. Sie sind auch sehr reformiert. Das darf man, glaube ich, auch sagen. Haben Sie mit Ihren Autoren manchmal auch über Glaubensfragen gesprochen? Zum Beispiel
nein,
jemandem wie Thomas Hürlimann, der ja nun sehr katholisch, also ganz anders als Sie, sozialisiert wurde.
Ja, ich habe ihn vor allem in seiner Jugend gekannt. Jetzt ist er ja schon lange in Berlin. Mhm. Und es war auch so, dass ich nur eigentlich die Autoren, die ich von meinen Verlagen vertreten hatte, die habe ich auch oft nach Hause eingeladen. Also Rüse Rinser, Margrethe Mitscherlich, Franz Josef Degenhardt oder Siegfried Lenz, die waren alle mal bei mir zu Hause, auch Svetlana Geier, die ich sehr verehrt habe, und obwohl ich sie nie als Autorin betreut habe. Das waren mehr eigentlich auch persönliche Gespräche, freundschaftliche Gespräche, Probleme, die sie vielleicht hatten. Das war nie irgendwie vielleicht Diskussionen, wie sie Autoren unter sich führen. Und vor allem habe ich immer für sie gekocht, muss ich noch hinzufügen.
Also nicht nur Konfitüre, man muss dazu sagen, sie sind berühmt als Konfitüre-Macherin.
Das ist auch genau wie die Autografen, das ist auch ein Hobby, seitdem ich 14 Jahre alt bin, das Konfitüre einmachen.
Wo wir gerade beim eher Persönlichen sind, Frau Binde, zu Ihrer Biografie gehört natürlich auch, dass Sie sich haben scheiden lassen in den frühen 60er Jahren, also zu einer Zeit, als so etwas eigentlich kaum noch der Fall war. Das war damals sicher ein sehr mutiger Schritt.
Ja, es war vor allem ein notwendiger Schritt, mutig hin oder her. Und ein Schritt, den ich auch nie bereuen musste. Und mein Sohn war 3. Ich war tatsächlich die einzige Frau weit und breit. Und muss sagen, die Ämter in Zürich, die waren sehr entgegenkommend. Und als die mir einen Vormund für meinen Sohn geben wollten, wurde ich da zitiert auf die Vormundschaftsbehörde. Und dann haben mir das erklärt, dann habe ich gesagt, das kommt nicht in Frage, das kann ich selber. Und siehe da, das wurde sofort akzeptiert. Umgekehrt, als ich studierte, ob ich den Namen Binde meines Mannes behalte, aber man kannte mich eben schon bei Diogenes unter diesem Namen. Mein Sohn kam ja als Deutscher auf die Welt und bei der Scheidung, ich sage immer, mein Sohn ist bei der Scheidung von einem Deutschen zu einem Bigler aus dem Emmental geworden. Und ich musste auch beantragen, dass ich Schweizerin bleiben durfte. Ich habe noch überlegt, Namensänderung, ja oder nein. Und dann sagte mir es war dann doch wieder ein Zürcher Beamter, ja, aber Frau Binde, Sie wollen doch nicht etwa aus einem ehelichen Sohn einen unehelichen machen.
Ja, eben, ich sage, es waren doch noch ein bisschen andere Zeiten. Und zwar natürlich auch ein Risiko. Sie haben sich selbstständig gemacht. Sie waren alleinerziehende Mutter und so. Aber es ist ja sehr gut gegangen. Aber es war sehr mutig damals. Nun haben Sie viele Künstlerinnen und Künstler als Presseagentin vertreten. Wir haben schon viele Namen auch vorhin gehört. Der Peter Ustinov, den Sie sehr verehrt haben, sagte mal von Ihnen, Sie seien eine ruhige Fanatikerin des geschriebenen Wortes. Fühlen Sie sich damit gut charakterisiert? Sind Sie eine ruhige Fanatikerin?
Ja, da ist was Lustiges passiert. Der Peter Bixel, der die Ausstellung meiner Autografen...
Also nicht der Schriftsteller.
Nicht verwandt gemacht hat, der hat das falsch gelesen. Ich habe ja, obwohl ich eine Thrombose im rechten Auge habe und längst nicht mehr so gut korrigieren kann wie früher, habe ich Korrektur gelesen. Ich war glücklich über jeden Druckfehler, den ich noch sah, muss ich sagen, weil die Schrift war klein. Und dann denke ich, was hat der jetzt da gelesen? Er hat es so gelesen, die ruhige Fantastikerin des geschriebenen Wortes. Und dann habe ich gesagt, sorry, das heißt Fanatikerin. Ja. Also das war natürlich von Justinov ironisch gemeint, ja, das ist klar.
Wir kommen zu Ihrem vierten Musikwunsch, Frau Binde. Es ist Schumann diesmal, die Mondnacht aus dem Liederkreis haben Sie sich gewünscht, gesungen von Thomas Quasthoff, der ja nun auch leider aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr auf die Bühne gehen kann. Was verbindet Sie besonders mit diesem Schumann?
Ich würde sagen, es gibt sehr viele schöne Lieder. Es gibt Richard Strauss, Gustav Mahler, auch Wagner. Und ich habe bewusst dieses Lied gewählt, weil es eine wunderbare Symbiose ist von Text und Musik. Sowohl das Gedicht von Eichendorff, dessen vier letzte Zeilen mir besonders gut gefallen, die ich auch wirklich unsagbar schön finde. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus. Und das hat Schumann so, es ist ein bisschen langweilig, wenn ich immer das Wort schön wähle, aber es ist so wunderbar umgesetzt, dass für mich gar kein anderes Lied in Frage kam. Und als ich von Ihnen eingeladen wurde, hatte ich eigentlich diesen Wunsch schon gleich als ersten mit im Kopf.
Thank you.
Robert Schumanns Mondnacht, gesungen von Thomas Quasthoff und gewünscht von Ruth Binde. Frau Binde, was heißt für Sie Ruhestand?
Ruhestand gibt es nicht und, würde ich sagen, kenne ich nicht und werde ich nie kennen. Als ich meine Freunde zum Geburtstag einlud, habe ich in meinem Geburtstagsbrief geschrieben, ich bin glücklich und dankbar, dass mir nach wie vor mein Temperament und meine Neugier erhalten geblieben sind. Ich glaube nicht, dass ich im Ruhestand, im sogenannten, je glücklich sein könnte. Ich habe immer noch zu viel Ideen, zu viel Neugier, auch zu viel Wünsche, als dass ich mich, also wie gesagt, zur Ruhe setzen, da muss ich einfach lachen. Das passt nicht zu mir und das würden auch alle anderen, die mich kennen, würden lachen, wenn sie das in Bezug auf mich hören würden.
Aber in jedem Fall eines muss es ja heißen, wenn man älter wird, muss man ja auch lernen, loszulassen. Das heißt, Sie haben vorher von Ihrer enormen Sammlung des Briefverkehrs mit Autoren berichtet. Die haben Sie schon gestiftet. Und im Moment hat Ihre riesige Autografensammlung, wird im Moment noch ausgestellt in Zürich. Und da haben Sie eben auch sehr viel zusammengestellt, von dem Sie jetzt einfach mal lassen, was bisher zu Ihnen gehörte. Und jetzt ist es woanders.
Ja, und ich muss gestehen, dass die schönen Kataloge von Peter Bixel mich auf diese Idee gebracht haben. Als ich die sah, dachte ich, ach, das wäre eine Möglichkeit. Wenn das Buch weg ist, hätte man doch noch immer die Widmung und vor allem man hätte auch die Erinnerung an den Menschen, der dahinter steckt, hinter dem Buch. Und ich habe den Peter Bixel angerufen und gefragt, ob er mal vorbeikommen könne und habe ihm die beiden Regale mit den gewidmeten Büchern gezeigt und gesagt, das Stadtarchiv hat zwar schon 50 Schachteln von mir, aber sie haben kein Interesse, weil sie ein Archiv sind und keine Bibliothek. Könnten Sie sich vorstellen, davon eine Verkaufsausstellung zu machen? Und er sagte spontan und sofort ja. Und dann begann eigentlich eine fast zweijährige, sehr schöne Zusammenarbeit, die jetzt, kann ich sagen, zu einer Freundschaft geführt hat. Und da ich ja berüchtigt dafür bin, dass ich gerne und viel erzähle, was man vielleicht auch in dieser Sendung gemerkt hat, war das für mich eine wunderbare Zeit, weil ich konnte fast zu jedem Buch oder zu jedem Autor eine Geschichte erzählen. Und Peter Bixel war ein sehr dankbarer Zuhörer.
Wenn Sie jetzt das mal kurz Revue passieren lassen, diese wunderbaren Briefwechsel, all dieses, was jetzt da ausgestellt wird, erfüllt Sie das Ganze auch mit einem gewissen Stolz?
Manchmal habe ich das Gefühl, das bin gar nicht ich. Manchmal stehe ich sozusagen neben mir und denke, ach, das hat die alles gemacht. Und in gewisser Weise bin ich wahrscheinlich schon stolz drauf, aber ein Journalist hat geschrieben, mit Stolz und Nüchternheit betrachtet sie diese Autografen. Und ich würde sagen, das ist wunderbar ausgedrückt. Es ist Stolz und Nüchternheit zugleich. Mhm. Und ich muss noch betonen, dass ich meine Briefwechsel mit eben Menschen wie Friedrich Thorbeck, Hans Weigel, Luise Rinser, Siegfried Lenz und so weiter, die kommen noch in diesem Jahr ins Schweizerische Literaturarchiv. Und eigentlich habe ich immer noch die Hoffnung, dass irgendjemand mal auf die Idee kommt, eine Liedsarbeit oder was immer zu machen, sagen wir mal über die Beziehung von Pressearbeit für Autoren und Autorinnen. Das Erstaunliche ist ja, dass fast, ich würde sagen, 80% der Briefe, die ins Literaturarchiv kommen, die sind von Hand geschrieben. Die sind ja auch aus den Jahren 1970 bis 200. Und heute ist es so, dass man schickt Mails. Ich selbst drucke meine Mails nicht mehr aus, aber ich schreibe jedes Mail, als ob es ein Brief wäre. Und ich hatte schon verschiedene Male Archivare bei mir zu Hause. Und jeder Archivar hat im Verlauf des Gesprächs irgendeinmal gesagt, wissen Sie, ich bin ja schon eine Generation drüber. Die Generation von heute, die hat keine Geschichte mehr. Also handgeschriebene Briefe ist heute eine sehr große Ausnahme. Und in meiner, ich habe eine kurze Rede gehalten an der Vernissage zur Ausstellung und ich habe damit geschlossen, schreiben Sie bitte doch wieder mal jemandem, den Sie gern haben, von Hand einen Brief. Der Empfänger wird sich sehr freuen.
Den Aufruf, den wollen wir jetzt auch so stehen lassen und an den Schluss unserer Sendung stellen. Ruth Binde, herzlichen Dank, dass Sie da waren und vielen Dank auch für Ihre Musikwünsche. Wir spielen jetzt zum Schluss einfach nochmal Brahms ein, aus dem Klarinettenquintett den ersten Satz, gespielt von Sabine Meyer.
Thank you. Thank you.
Das Carmina-Quartett und Sabine Meyer spielten aus dem Klarinettenquintett von Johannes Brahms den ersten Satz. Brahms, der Lieblingskomponist von Ruth Binder, die in der heutigen Ausgabe von Musik für einen Gast eingeladen war. Gastgeber war Hans-Jörg Schulz.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.